Ich finde da den Satz aus dem agilen Vorgehen recht gut, fail fast, und würde ihn aber ergänzen durch das Thema fail fast, aber konsequent.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute stellen wir uns die Frage, warum scheitern Projekte 2026 immer noch, obwohl wir klare Lösungen eigentlich kennen? Wir blicken darauf, warum Methoden und KI allein nicht ausreichen, solange mangelnde Entscheidungsfähigkeit und unklare Mandate die eigentlichen Flaschenhälse bleiben. Erfahren Sie heute, warum wir weniger über Tools reden müssen und wie wir durch ehrliche Kapazitätsplanung endlich echte Ergebnisse liefern. Also bleiben Sie dran, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie mit uns die Folge Trends und Thesen im Projektmanagement 2026. Ich bin froh, meinen Kollegen Markus Fleckenstein dabei zu haben. Traditionell gehört sich das so. Hallo Markus.
Hallo Christian.
Schön, dass du da bist und mit mir gemeinsam wieder das Thema Ausblick 2026 machst. Das hat sich da so eingebürgert und freue mich sehr, dass das heute klappt.
Ja, sehr schön. Ich auch.
Für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen, Markus, sag doch 2, 3 Sätze zu dir, was du auch machst hier bei Corribus und dass die Leute dich kennenlernen.
Ja, gerne. Was mache ich bei Corribus? Wir dienen eigentlich unsere Primärsparte im Projektmanagement, also als Projektleiter, und aber auch die andere in den Projektanalysen bzw. Team- und Organisationsentwicklung. Und ja, das auch schon seit einigen Jahren. Und ich glaube, seit 3 Jahren machen wir das jetzt. Darf ich mit dir auch jeweils den Ausblick auf das nächste Jahr gestalten?
Ja, nicht nur den Podcast, du hast auch ein paar andere interessante Themen mit mir zusammen gemacht. Von daher, alle, die mehr über den Markus hören wollen, lohnt sich mal reinzugucken. Markus, heute das Thema Projektmanagement, auch Ausblick 2026. Wir hatten mal gesagt, es hieß Trends früher. Lass uns mal vielleicht einsteigen mit einem Rückblick. Wir hatten ja vor einem Jahr darüber gesprochen, wenn du zurückblickst, was war davon gut, was war davon richtig, was hat sich bewahrheitet? Lass uns damit mal starten vielleicht.
Ja, gerne. Wir hatten ja im letzten Jahr 5 Thesen besprochen, beziehungsweise wir haben es da Trends genannt. Das war einmal das Thema Budgetrestriktionen, hybrides Projektmanagement, Ende-zu-Ende-Sicht, KI im Projektmanagement und Wissen und Mindset. Und ich würde rückblickend sagen, die Themen waren damals fachlich korrekt. Sie waren auch Themen, die tatsächlich aufgetaucht sind und Relevanz hatten. Ich würde aber sagen, aus heutiger Sicht greifen sie zu kurz, weil sie sich primär auf das Was fokussiert haben, aber weniger auf das Warum. Also warum fehlende Umsetzung, warum scheitern Projekte immer noch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema des Engpasses. Er liegt eben weniger am Wissen als vielmehr in der konsequenten Anwendung im Projektalltag.
Verstehe. Dann lass uns vielleicht mal einfach die Themen ein bisschen so rauspicken. Ne? Wenn wir vielleicht mal mit dem Thema auch anfangen, was sich da bestätigt hat und was auch nicht. Ne? Also hybrides Arbeiten war ja in der Thesen oder der Trends, die wir hatten. Wie ist dir das denn begegnet?
Ja, ich glaube, heute ist die hybride Arbeit gar keine Frage mehr. Es ist, hat sich etabliert. Man arbeitet zum Teil aus dem Büro raus, zum Teil von unterwegs oder von zu Hause. Insofern, ich glaube, die Frage stellt sich heute so nicht mehr. Es ist einfach Standard geworden und insofern auch kein Differenzierungsfaktor mehr.
Das nehme ich genauso wahr, ne? Also das Thema hybride Arbeiten, es gibt mal hier und da ein paar Firmen, die versuchen über Regelungen oder über sonstige Anreize natürlich die Leute wieder mehr ins Büro zu bekommen, um bestimmte Effekte, wenn die immer so gut mal beschrieben werden, wäre es vielleicht noch besser, zu erreichen. Aber in der Regel klappt es in den Projekten doch wirklich gut. Ne?
Doch, das würde ich auch so bestätigen, gerade weil die meisten Teams einfach für sich einen passenden Tonus gefunden haben. Frage ist da ja auch viel mehr, was ist die Zielstellung, was möchte man damit erreichen, und solange der Zweck erfüllt wird, ist ja jegliche Kombination denkbar und auch nutzbar.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass die, sagen wir mal, Betroffenen einfach auch verstehen, warum es ab und zu wichtig ist, da zusammenzuarbeiten. Okay, verstanden. Dann 2. Punkt war ja das Thema auch Ende zu Ende. Sicht auf Projekte, Zuständigkeiten. Wie ist dir denn das Thema begegnet?
Ja, also ich nehme wahr, dass der Ruf nach Ende zu Ende Verantwortung allgegenwärtig ist. Umsetzung bleibt jedoch schwierig. Ich habe im letzten Jahr gesagt, dass es eine Person braucht, die den gesamten Prozess überblickt. Ich glaube, das würde ich heute anders formulieren. Es braucht jemand, der den gesamten Prozess koordiniert, aber es ist eben schon so, dass gewisse Prozesse einfach heute zu komplex sind, als dass sie von einer Person Ende zu Ende durchdrungen werden können und damit auch gesteuert werden können. Es ist viel wichtiger, die Silos, also die Silo-Abschnitte, die in so einem Prozess vorherrschen, gut miteinander zu verknüpfen und da einfach eine Gesamtsicht und eine Abgestimmtheit herzustellen und damit eine Gesamtsteuerung.
Das hört sich für mich nach so einer These auch vielleicht für 2026 an, die können wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Lass uns mal schauen, was wir noch besprochen hatten. Wir hatten das Thema auch natürlich KI, war mal quasi fast schon visionär als Hellseher letztes Jahr, ne? Wir hatten den Trend KI entdeckt im Bereich Projektmanagement.
Wir sind, glaube ich, nicht dran vorbeigekommen. Aber ich glaube, wir haben auch festgestellt, ja, er ist da. Jeder spricht drüber, jeder hat auch irgendwo Berührungspunkte damit. Aber ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass das Ergebnis gerade im Projektkontext doch etwas ernüchternd ist. Es ist einfach so, dass KI-Erweiterungen in vielen Tools da sind. Es kommen auch immer mehr neue Tools auf den Markt, die KI-gestützt arbeiten. Aber in unserem Umfeld, wo wir uns mit großen und komplexen Projekten beschäftigen, habe ich momentan noch nicht den Eindruck, dass da einfach der entlastende Mehrwert eingetreten ist. Also was mit anderen Worten, ich habe nicht den Eindruck, dass meine Arbeitslast im nächsten Jahr reduziert wird oder ich gar als Projektleiter weniger gebraucht werde, sondern es verlagert sich viel mehr. Aber ich glaube, das ist etwas, das wird sich auch weiterhin in den nächsten Jahren entwickeln und immer mehr quasi weiterentwickeln, damit nutzbarer werden. Aber dieser riesengroße Effekt, alles wird einfacher, gewisse Tätigkeiten können wir komplett weglassen, das hat sich, glaube ich, nicht erfüllt.
Ja, ich denke, das kennt jeder, merkt jeder aus seinem täglichen Umgang auch mit verschiedensten Assistenten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da muss man schon sehr gut die Augen offen haben, was man da quasi nutzt und was nicht und was die Voraussetzungen dafür sind. Ich denke, da wird man weiterhin auch ein Auge drauf werfen, was sich da entwickelt im nächsten Jahr. Ich denke, die Entwicklungsgeschwindigkeit hat massiv zugenommen und auch die Verfügbarstellung von solchen Instrumenten und sollten wir auf jeden Fall auch im Blick haben. Wir hatten es ja dieses Jahr in unserem Portfolio-Summit, den wir hier in Neustadt durchgeführt haben, nochmal mit einem Use-Case, mit einem Showcase hinterlegt, um mal so ein Portfolio zu optimieren. Da ist schon ziemlich viel möglich, aber in der Realität tatsächlich noch nicht überall angekommen. Genau, wir hatten, glaube ich, noch zwei Themen auf dem Zettel gehabt letztes Jahr. Das eine war methodisch angehaucht, so Agilität versus Wasserfall. Da, ne? Ich habe jetzt in dem Jahr, glaube ich, bei keinem Kunden da nochmal eine echte Debatte oder eine Unterscheidung wahrgenommen, sondern auch da ist quasi das einfach ineinander übergegangen. Ne? Also so nach dem Motto, Hybrid ist auch das neue Normal und es fällt natürlich manchen Teams etwas leichter vielleicht dann, um mal klassische Elemente zu bespielen im Management und so weiter. Andere sind da vielleicht ein bisschen dogmatischer im Bereich Agilität unterwegs und beide Seiten haben Vor- und Nachteile und da muss man eben bewusst mit umgehen.
Ja, ich glaube auch, das Entscheidende ist eigentlich nicht mehr das Label, sondern vielmehr der bewusste Einsatz, je nach Kontext, Projektphase und ja, Zielsetzung. Die eigentliche Herausforderung wird vielmehr darin liegen, die Modelle reflektiert und nicht dogmatisch einzusetzen. Und ich glaube, darüber hatten wir beim letzten Mal auch recht detailliert gesprochen, beziehungsweise in einem unserer anderen Podcasts, dass es da einfach um die Flughöhen geht. Wie kann ich top-down mit bottom-up gut kombinieren, weil das ist ja die Realität, die wir heute am häufigsten erleben, dass Top-Down eben noch in Wasserfallvorgängen gedacht wird und Bottom-Up das Ganze agil umgesetzt wird und irgendwo in der Mitte muss ich das Ganze passend treffen. Und je besser diese Verlinkung der beiden Systeme funktioniert und je mehr Klarheit über diese Verlinkung herrscht, je besser kann es funktionieren. Aber dass das eine oder das andere ist, die Frage ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr zu stellen.
Das sehe ich genauso. Und ja, ich glaube, ein letzter Punkt, den wir hatten, war das Thema Wissen und Mindset. Bleiben auch weiterhin, denke ich, der Engpass. Das war so ein Thema, was wir hatten. Das ist mir jetzt begegnet in den Projekten. So dieses Thema Mindset, Verantwortungsübernahme, ne? Auch gerade in den Projekten. Weiß nicht, wie du das siehst, das sehe ich weiterhin als Thema.
Ja, sehe ich auch als zentralen Erfolgsfaktor. Der demografische Wandel verschärft einfach den Verlust von Erfahrungen und Wissen und der systemische Aufbau von Nachwuchs kommt da häufig nicht hinterher oder wird zu spät begonnen. Etwas anderes zeigt sich aber auch. Ich habe eine Studie gefunden, die nochmal unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Projektmanagement auch unternehmerisch denkt. Also je mehr man da reingeht, je erfolgreicher werden auch die Projekte. Insofern die Frage des Mindsets bleibt, glaube ich, eine sehr zentrale. Und gleichzeitig muss man sich einfach darum kümmern, dass Wissen weitergegeben wird und gut verteilt ist, um da gut aufgestellt zu sein. Ist, glaube ich, aber kein differenzierender Faktor mehr. Es ist eher ein Hygienefaktor.
Ja, und natürlich auch ein langfristiger, der langwierige, sagen wir mal, Veränderungsprozess im Sinne von Change. Ich kann jetzt nicht von jemandem einfordern, dass er ab sofort unternehmerisch handelt, ne? Sondern das muss einfach auch über positive Erlebnisse, über positive Erfahrungen quasi in Fleisch und Blut übergehen. Bevor wir jetzt vielleicht zu dem Ausblick kommen für 26, wenn das alles so stimmt, was wir gerade diskutieren, warum laufen aus deiner Sicht Projekte trotzdem weiter in Probleme oder kommen aus dem Problem noch gar nicht raus?
Ich glaube, das ist gar keine Methodenfrage oder Toolfrage. Beides ist vorhanden. Methoden sind ausreichend da. Tools sind auch ausreichend am Markt. Es ist vielmehr eine Frage, wie gehe ich mit den Methoden und Tools um? Also wie passend setze ich sie ein? Wie stringent nutze ich sie auch? Aber darüber hinaus ist es vielmehr eine Entscheidungs- und Verantwortungsthematik.
Gut, aber das ist eigentlich eine schöne Brücke zu vielleicht unserer ersten These für 2026, ne? Formulier sie doch mal, die These.
Ja, gerne. Ja, als erste These würde ich mal formulieren, Entscheidungsfähigkeit schlägt Methodik.
Mhm. Was meinst du konkret mit Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungsproblem?
Damit meine ich, dass nicht die fehlende Methode das Projekt bremst, sondern vielmehr die fehlende Entscheidung an sich. Also Organisationen, die schnell klare Entscheidungen treffen, schlagen da, glaube ich, Organisationen, die zwar die Methodik perfekt umgesetzt haben, aber sehr zögerlich in ihrer Entscheidungsfindung sind.
Also die vielleicht auch Entscheidungen versuchen, durch Methoden so herbeizuführen.
Auch, aber die einfach Entscheidungen ja vertagen, die vielleicht auch Verantwortung verlagern, in der Hoffnung, dass man zu einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen hat und damit einfach eine bessere Grundlage für die Entscheidung. Ich glaube, das wird eben das Entscheidende sein, klare Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und ich finde da den Satz aus dem agilen Vorgehen recht gut, fail fast, und würde ihn aber ergänzen durch das Thema fail fast, aber konsequent. Also wenn man es ausgetestet hat, dann auch wirklich konsequent die Reißleine zu ziehen und sagen, okay, haben wir getestet, hat aber nicht funktioniert. Wir haben es aber richtig ausgetestet und wissen jetzt tatsächlich, es funktioniert nicht.
Da muss man es nicht nochmal probieren, meinst du damit, ne?
Dann braucht man es nicht nochmal probieren. Und dann kann man auch mit gutem Gewissen sagen, wir haben es ausprobiert. Ich betone das so sehr, weil ich häufig auch die Aussage höre, haben wir schon getestet, bringt aber nichts, funktioniert nicht bei uns. Und ja, als Berater ist natürlich meine erste Frage, was genau habt ihr denn gemacht und wie seid ihr vorgegangen, um herauszufinden, hat man nur die Überschrift ausprobiert oder hat man tatsächlich versucht, das Modell, das Tool, die Vorgehensweise auch auf die gegebenen Rahmenbedingungen anzupassen und hatte damit ja einfach das Vorgehen richtig getestet? Das ist natürlich schwer zu beurteilen. Das ist gar nicht so einfach. Insofern ist es sehr einfach, andererseits auch zu sagen, wir haben es getestet und es hat nicht geklappt. Es ist oft die einfachere Variante, aber wenn es einem hier gelingt, schnell zu testen, ob ein Vorgehen funktioniert und daraus zu lernen und den nächsten Schritt ableiten zu können, hat man, glaube ich, einfach einen strategischen Vorteil, als wenn man gar keine Entscheidung trifft und dann quasi die Rahmenbedingungen für einen entscheiden.
Ja, definitiv, weil es vielleicht auch die Welt drumherum ändert oder verändert. Man wird eben mitverändert und ja, ich glaube, da will auch niemand natürlich falsch entscheiden und ist halt die Frage wiederum dann der Kultur, du hast eben gesagt, fail fast, dann aber konsequent, ja, denke, das ist noch ein Stück zu gehen. Übrigens, wir sind auch immer mal wieder auf der Suche nach potenziellen Gästen für unseren Podcast. Falls Sie interessiert sind oder jemanden kennen, den Sie gerne in unserem Podcast hören würden, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail an podcast@corivus.de zu schreiben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Gut, Markus, das war doch schon mal ein guter Einstieg. Entscheidungsfähigkeit schlägt Methode mit der Methodik. Wie geht's denn weiter?
Ja, als zweite These habe ich mal oder noch mal das Thema Ende zu Ende mitgebracht. Diesmal vielleicht ein ganz bisschen in einem anderen Blickwinkel, aber ich finde das Thema immer noch extrem relevant. und habe da einfach die These, dass End zu Ende Mandate braucht und es da viel weniger um die Rolle geht, dass ja eine Person das überblickt, sondern es muss einfach die richtige Verantwortung verteilt sein.
Ich meine, wir hatten das Thema ja letztes Jahr schon mal auf dem Zettel. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Du hast das Thema schon lange auch immer gefordert, Ende-zu-Ende-Verantwortung. Was ist aus deiner Sicht jetzt der Unterschied? Was fehlt heute? Was hat sich in der Sicht geändert?
Ja, ich würde es heute so beschreiben, dass es weniger eine Frage der Rolle per se ist, sondern tatsächlich vielmehr das passende Mandat oder der Verantwortung, um da ja klare Entscheidungen treffen zu können und passende Eskalationsmechanismen zu haben. Was meine ich damit? Dass wir eben oft fragmentierte Prozessteile beobachten und die müssen irgendwie zueinander passen. Und da geht es ganz stark darum, dass diese einzelnen Prozessabschnittsverantwortlichen gut miteinander kommunizieren und auch insgesamt koordiniert werden, sodass tatsächlich, wenn ich eine Entscheidung ganz vorne am Prozess treffe, die Auswirkungen, die vielleicht der Einzelne nach hinten in den Prozess hinein gar nicht überblicken kann, dass die eben passend berücksichtigt sind. Und man da als, ich sag mal, gesamtes prozessüberblickendes Team da dann einfach gemeinsam besprechen kann, welche Maßnahmen haben welche Auswirkungen und sind wir mit diesen Vorgehen dann zufrieden und können das so umsetzen.
Also dem Gedanken liegt ja die Annahme zugrunde, dass eben auch eine einzelne Zuständigkeit, / Person, eben diesen gesamten Prozess, ich will jetzt nicht sagen, nicht überblicken kann, das vielleicht schon, aber eben diese Ende-zu-Ende-Zuständigkeit nicht in dem Bereich liegt, ne?
Zum Beispiel, also ich glaube, es gibt beides. Ich habe Prozesse im letzten Jahr beobachtet, die sind tatsächlich so hochkomplex, dass sie wirklich nicht von einer Person im Detail begriffen werden und gesteuert werden können. Dafür sind sie einfach zu differenziert. Aber es ist möglich, eben Teilexperten zu haben, die sehr genau wissen, wie der einzelne Prozess funktioniert und müssen das aber auf eine passende Flughöhe hochaggregieren können, sodass es dann möglich wird, auf einer Entscheiderebene eben den Prozess auch zu steuern. Mhm. Da liegt, glaube ich, die Kunst nachher, dass sehr fein gegliederte Prozesse, die in ihren Details tatsächlich starke Auswirkungen auf die Gesamtorganisation haben oder den Erfolg der Organisation, dass die auf der passenden Ebene gut gesteuert werden können.
Mhm. Das heißt, ich brauche auch dafür wahrscheinlich andere Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen. Also ich muss quasi einschätzen können, okay, ich komme jetzt eben hier an so eine Grenze und muss quasi eine Ebene höher oder muss zusammen mit meinem Prozesskompagnon an der anderen Seite eben eine Lösung herbeiführen und die vielleicht auch dann durch eine Ebene höher absegnen, freigeben lassen, wie auch immer.
Ja, richtig. Im ersten Schritt muss ich erkennen, dass ich gerade eine Entscheidung treffe, die Auswirkungen auf den Gesamtprozess hat oder gewisse andere Teilprozessabschnitte. Und dann muss ich natürlich den Schritt gehen, auch mit den richtigen Personen auf der passenden Flughöhe in den Dialog zu gehen. Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen raus aus dem allgemeinen Projektkontext und auch schon ja allgemeiner zu sehen, aber da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich mich zuerst auf der Detailebene auseinandersetze damit oder ich skaliere das Ganze auf höhere Entscheidungsebenen hoch und lasse das da koordinieren. Ich glaube, da das richtige Maß der Dinge zu finden, wann muss ich nach rechts und links kommunizieren und kann mich im Kleinen abstimmen und wann muss ich das Ganze auf eine höhere Flugebene bringen, um den Gesamtprozess zusammenzudenken. Das ist, glaube ich, ein Feingefühl, was eine Organisation entwickeln muss, um da eben Fehlschritte zu vermeiden.
Ja, verstehe. Für mich hat es sehr wohl was mit Projektmanagement zu tun, und zwar zum Beispiel, indem ich auch diesen Zuständigkeitsbereich sehe, erkenne und vielleicht auch im Sinne eines Risikomanagements dann auch kommuniziere, wo eben genau diese Auswirkungen auf den Gesamtprozess da sind und dafür Sorge trage, dass dieses Risiko an der richtigen Stelle auch quasi gesehen, gemanagt und auch mitigiert werden kann. Also von daher wäre das für mich schon wiederum auch natürlich ein sehr konkretes Projektmanagement-Thema, vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive kommend.
Ich glaube, das bringt uns auch direkt zu der dritten These, nämlich Ende-zu-Ende-Tool-Übersicht. Zu viel Information beziehungsweise zu wenig Einblick in die Information. Ich erlebe es, dass viele Organisationen heute alle relevanten Informationen vorhanden haben. Dass die Tools, die heute primär im Einsatz sind, haben in der Regel alle Informationen, die man braucht, um den Prozess gut zu steuern. Das Problem ist jedoch weniger das der mangelnden Daten, sondern vielmehr der strukturierten Aufbereitung und damit Nutzbarkeitmachung. Die echte Entlastung steht eben erst dann, wenn Tools von Anfang an Ende zu Ende gedacht werden und auch dementsprechend so implementiert sind. Also konkretes Beispiel, was ich häufig erlebe, ist, eine Abteilung oder ein Team fängt an, ein neues Tool zu implementieren. Haben Sie von gehört, haben Sie eingekauft, fangen Sie an mit zu arbeiten, finden das gut, die nächste Abteilung oder das nächste Team entdeckt, dass dieses Tool scheinbar mehrwertbringend ist, möchte das auch haben, kauft es auch ein und fängt es an, für sich aufzusetzen und damit zu arbeiten. Kann es natürlich sein, dass beide Teams durch absoluten Zufall exakt die gleichen Vorgehensweisen nutzen, die gleichen Einstellungen nutzen. Oft ist es aber so, dass jedes Team die Einstellung in dem Tool genauso wählt, wie es eben für die Arbeitsweise des Teams dienlich ist. Das Ganze wächst, und wenn ich dann irgendwann an den Punkt angekommen bin, dass ich dieses Tool wirklich abteilungsübergreifend im Einsatz habe, dann stelle ich natürlich die Frage, wie kann ich das, den Gesamtprozess denn jetzt steuern und mit welchen KPIs? Und spätestens dann fällt mir diese Fragmentierung in den Prozessen auf. Und die Frage stellt sich, wie gut kann mir dieses Tool auf einer managerablen Ebene eine Steuerungsgrundlage bieten?
Das heißt, bevor ich ein Tool einführe, müsste ich mir quasi top-down auch Gedanken machen über KPIs, Auswertungen, Sichten, die natürlich auch dann später erzeugt werden können, bevor ich auf der letzten Rille und Ebene dieses Tool nutze, Punkt 1. Und Punkt 2, wenn ich mich dafür entscheide, müsste ich auch konsequenterweise, oder muss ich konsequenterweise das Tool-Instrument auch tatsächlich flächendeckend einführen. Ne? Sonst gibt es halt diesen bekannten Flickenteppich.
Ja, genau. Das wäre nämlich genau die andere Art der Einführungsweise. Ich mache das Ganze top-down, habe mich also entschieden, ich möchte das Tool für mehrere Teams einsetzen und setze es dementsprechend auch von vornherein sauber Ende zu Ende auf und habe mir überlegt, nach welchen Steuerungsparametern möchte ich dann arbeiten und kann dann eben sicherstellen, dass jedes Team auch die Daten dementsprechend aufbereitet und pflegt. Und dann sind sie aggregierbar und auch eben auf allen Ebenen nutzbar.
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Ja, und vielleicht nochmal einen Gedanken noch zu dem Thema KPIs und Sichten in diesen Tools. Also ich komme ganz oft in Unternehmen, in Projekte rein, wo tatsächlich toolgestützt jede Kleinigkeit, jede Information auch gepflegt ist, da ist, bis runter auf die einzelne Work-Item-Ebene und so weiter. Aber natürlich dann mal Stakeholder, die vielleicht ein, zwei Schritte weiter weg sind von diesen Themen, keine Chance haben, dort irgendwelche Informationen rauszuziehen, weil sie gar nicht so richtig wissen, wo sie und wie sie suchen müssen. Ne? Deswegen ist aus meiner Sicht wichtig, dass man so diese Abstraktionslayer 1, 2, 3 auch anbietet und auch einrichtet. Ich meine, das kommt jetzt nicht von selbst. Und auch tatsächlich, wenn man die Bedienung ein Stück weit übt und auch einfordert. Ne? Weil nur dadurch habe ich eine echte Entlastung beim passenden Setup von diesen Tools und kann natürlich prozessübergreifend, abteilungsübergreifend damit auch arbeiten. Und kann mir dann natürlich im Gegenzug auch das Erzeugen von bestimmten Sichten, Management-Sichten, PowerPoint-Statusberichten, wie auch immer, natürlich sparen.
Ich glaube, da ist einfach eine einheitliche Guideline, wie ein Tool zu nutzen ist, nach welchen Parametern welche Informationen gepflegt werden, essentiell entscheidend.
Sehr spannendes Thema. Das war unsere These 3. Haben wir denn eine vierte, Markus?
Ja, wir haben auch eine vierte. Ich habe das Thema KI nochmal wieder mit auf die Agenda gebracht. Man kommt ja nicht drum herum. Aber ich würde es in einem anderen Kontext mehr auf die Agenda bringen, nämlich in dem Kontext, dass ich sage, es verschärft nochmal die Verantwortungsfrage.
Aber mein KI soll doch eigentlich entlasten. Was dachte, das passt schon ganz gut, ne? Wir haben vorhin diskutiert. Ist das nicht der Fall?
Ja, also ich denke, KI kann Entscheidungen sehr gut vorbereiten. Es zwingt uns aber, Verantwortung nochmal neu zu definieren. Also ich glaube, es scheitert nicht daran, dass die KI leistungsfähig ist, sondern vielmehr daran, dass wir eben unklare Zuständigkeiten haben. Denn ohne ein klares Verantwortungsmodell verstärkt es einfach nochmal die bestehende Unsicherheit und der organisatorische Rahmen wird damit entscheidender als die Technologie selbst. Also was meine ich damit? Es ist einfach so, wir können der KI viele Fragen stellen, aber schlussendlich ist ja die Frage, wer entscheidet jetzt, was ist die richtige Antwort? Und ich glaube, da haben wir alle schon Erfahrung gemacht. Man kann der KI gewisse Fragen stellen und stellt fest, dass die Antwort eigentlich gar nicht das ist, was ich erwartet hatte, im Sinne von, dass es teilweise gar nicht richtig ist.
Mhm. Ja, man muss halt schon da genau hingucken, ne? Und die Antwort kommt ja nett verpackt, meistens auch in relativ ordentlicher Geschwindigkeit raus, ne?
Ja, die kommt teilweise leider so gut verpackt, dass es auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist, dass sie vielleicht nicht auf den Daten basiert, wo ich dachte, auf derer sie basiert, oder dass es eben in meinem Kontext nicht belastbar ist. Und dann stellt sich gleich natürlich die nächste Frage, wer haftet jetzt für diese Aussage, ne? Und wer trägt hier die Verantwortung, wenn ich basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffe? Und ich glaube, da sind einfach Rahmenbedingungen, die müssen geklärt werden, damit wir da in eine tatsächlich alltägliche, ja, in eine alltägliche Situation kommen, wo das Ganze brauchbar wird und Mehrwert bringt. Und diese Verantwortungsfrage zum einen, wie können wir es einsetzen? Und dann aber auch natürlich der nächste Schritt, jetzt habe ich die Informationen, gehen wir mal davon aus, sie sind richtig und belastbar. Da muss ich die Entscheidung immer noch selber treffen, weil die KI kann mir natürlich eine Empfehlung aussprechen, aber schlussendlich sind wir es, die dann die Richtung ja entscheiden müssen.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, gelesen, auch gesehen, dass es so eine Art Rolle KI-Master, Head of KI und sowas in Unternehmen, in Unternehmen gibt. Ist dir das schon mal begegnet?
Ich habe bisher mit dem ein oder anderen internen Team zu tun gehabt, was ja eine hausinterne IT aufsetzt, weiterentwickelt und versucht, in die ein oder anderen Applikation zu integrieren. Einfach aus dem Grund, dass man die Daten nicht aus dem Haus geben muss. Und zum anderen eben, dass man ja die Daten im Haus selbst nutzt. Aber es ist natürlich immer unter dem Disclaimer, Achtung, hier nutzt ihr Daten, die eben einen Pflegestand haben, der nicht überprüft ist. Weil konkretes Beispiel, ich glaube, da hatten wir letztes Jahr auch ganz kurz drüber gesprochen, ein Unternehmen, das ich momentan betreue, versucht über eine hausinterne KI die Confluence-Seiten auszuwerten und so quasi auf Frage abrufbar zu machen, dass die KI dann eben auf den Wissensstand antwortet. Jetzt ist aber natürlich nicht klar, wann wurde zuletzt diese einzelne Seite gepflegt, ist die Information darauf richtig? Und vor allem, wenn ich jetzt im Projektmanagement-Kontext spreche, wurde das, was da mal dokumentiert wurde, tatsächlich auch so umgesetzt? Oder war das eine Idee und man hat es vielleicht später ganz anders umgesetzt? Und das bringt uns eben wieder zu dieser Datenfrage.
Also Thema quasi hohe Ansprüche an die Datenpflege, um einfach auch brauchbare Outcomes zu erzeugen. Und ja, finde ich einen sehr validen und wichtigen Punkt. Gut, sehr schön. Da haben wir jetzt das Thema auch KI abgearbeitet und schauen dann im Laufe des Jahres, was hier passiert. Auf 4 Thesen steht man so schlecht. Haben wir noch eine 5?
Ja, ich finde auch noch eine 5. Ich habe das Thema Kapazitätsmanagement noch heute mitgebracht. Ich denke, das wird, ich kann mir vorstellen, das wird ein sehr zentrales Thema auch wieder werden und vielleicht sogar auch wichtiger als Innovation per se. Insofern, das bringe ich noch mit auf die Agenda.
Meint tatsächlich wirklich Verfügbarkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Projekten auf Zeit, mit einer bestimmten Qualifikation.
Genau, und meint eben aber auch, dass Unternehmen sehr viele Initiativen zugleich haben, für diese Initiativen, also die Summe der Initiativen, zu wenig Kapazitäten und dann leider auch teilweise die falschen Prioritäten setzen. Und das in Summe kann natürlich zur Überlastung führen. Und aus dem Agilen wissen wir ja, dass wir eigentlich ja ein Team in dem Sinne gar nicht überlasten können, weil wir ja gesagt haben, es gibt eine gewisse Kapazität und wir kippen eben auch nur so viel rein in das Team, wie tatsächlich das Team in einem gewissen Sequenz leisten kann. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich meine Themen auch dementsprechend priorisiert habe, abgeschätzt habe und da ein funktionierendes Arbeitsmodell dahinter steht. Und wenn das eben lückenhaft ist, dann kann ich schon wieder zu dem Punkt kommen, dass ich mein Team überlaste oder eben Deadlines habe, die ich einhalten möchte und laufe da einfach in Stresssituationen hinein.
Bringt uns aber auch eigentlich, wenn du das so beschreibst, in Richtung von Portfolio-Management, von Portfolio-Priorisierung, von Portfolio-Prozessen. Ja. Das heißt, ich müsste mir vorher natürlich auch Gedanken machen, welche Initiativen, welche Projekte, ja, welchen Beitrag im Unternehmen leisten, welche Initiativen ich machen muss, um vielleicht gesetzliche Anforderungen umzusetzen oder Compliance-Themen, Security-Themen auch zu erfüllen und so weiter. Ne?
Ja, genau. Also damit kann ich ja meine Kapazität indirekt steuern. Das ist jetzt nicht die direkte Kapazität, sondern vielmehr die Themen, die ich mit der Kapazität umsetzen möchte. Und die Frage ist, wie setze ich diese Kapazität bewusst ein? Und ganz richtig, wie du sagst, das ist eine Frage des Portfolio-Managements, wenn ich von Top-Down entscheide, welche Maßnahmen möchte ich in diesem Jahr angehen, dann muss ich mir eben die Frage stellen, welche Maßnahmen gehe ich dann eben bewusst nicht an? Also bewusst Nein sagen zu können, ist da, glaube ich, ein strategischer Erfolgsfaktor auch, weil ich damit den Fokus auf die Themen halte, die ich bewusst angehe.
Ja, wenn wir jetzt mal auf die Thesen schauen, die wir uns angeguckt haben, Markus, wir haben das Thema Kapazitätsmanagement, wir hatten jetzt wieder KI dabei, wir haben das Thema Tools angeguckt und, glaube ich, noch zwei weitere, die wir uns angeschaut haben. Heißt das jetzt tatsächlich, dass wir quasi die alten Thesen einfach nur neu geframed haben, neu gerahmt haben? Oder sind die alten Thesen jetzt egal gewesen und wir haben sie wieder neu angestrichen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die alten Thesen weiterhin relevant bleiben. Sie bilden aber heute mehr die Basis als ein Differenzierungsfaktor. Also es wird viel entscheidender sein, wie konsequent Organisationen mit den Grundlagen umgehen und dann aber eben Entscheidungen treffen und mit den Modellen, mit den Tools umgehen, um da eben den Mehrwert draus zu generieren. Er hat ja zur Einleitung gesagt, wir haben uns viel mehr um das Was gekümmert als um das Warum. Insofern lege ich jetzt vielleicht eher den Fokus auf das Warum und damit eben das Wie. Also wie nutze ich die Themen, um sie tatsächlich zu einem passenden, mehrwertbringenden Effekt zu bringen.
Verstehe und finde ich gut. Also ich würde vorschlagen, Markus, wir packen diese fünf Thesen nochmal auch mit in die Shownotes, dass man das nochmal nachlesen kann. Und lass mich vielleicht zum Schluss nochmal eine Frage stellen. Also wenn jetzt ein Projektverantwortlicher zuhört und in 2026 nur eine einzige Sache ändern dürfte, müsste, wollte, welche Empfehlung würdest du ihm geben?
Ich glaube, denn der größte Hebel liegt tatsächlich nicht in dem nächsten Framework oder in dem nächsten Tool, sondern vielmehr in dem täglichen Handeln. Also da Klarheit zu schaffen, Entscheidungskraft reinzubringen, also die richtige Grundlage zu schaffen und dann Verantwortungsnahme zu leben, das wird, glaube ich, in 26 den Unterschied machen.
Also weniger reden, mehr machen, als Klammer vielleicht drum, ne? Also weniger über Methoden sprechen, klarer entscheiden. Finde ich ein schönes Schlusswort, Markus. Vielen Dank, dass du dir ja auch jetzt für 2026 die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema ja Trends/Thesen im Bereich Projektmanagement zu sprechen. Ich fand es super spannend, hat mir Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Insofern gucke ich sehr gespannt auf das nächste Jahr.
Immer wieder schön, wenn wir uns da mal drüber unterhalten. Auch in der Vorbereitung vom Podcast finde ich es immer gut. Ja. Und da vielen Dank. Auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie eingeschaltet haben, uns zugehört haben. Wir hoffen, dass ein paar Insights in der Episode dabei waren, die Sie genießen konnten. Freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Projektmanagement im Glas. Wenn Sie Feedback haben, Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Gerne eine kurze Mail an podcast@corivus.de. Und ja, Markus, bis dahin können wir nur wünschen, alles Gute, viel Erfolg und einen guten Start ins neue Jahr.
Da kann ich mich nur anschließen.
Also, dann vielen Dank, Markus, und alles Gute.
Danke auch.
Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.